Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Wir kennen das Problem seit 50 Jahren.
Ölflecken auf teuren Gemälden, eingefärbte Springbrunnen und wohl mehr als alles andere das Festkleben auf Straßen und lange Staus. Dafür kennt man die KlimaaktivistInnen der letzten Generation.
Wir müssen endlich handeln. Der Planet wird kaputt.
Stopp die fossile Zerstörung.
Doch ebenso groß wie die Überzeugung der sogenannten Klimakleber ist bei großen Teilen der Bevölkerung die Wut auf sie.
Mach Platz!
Mit all dem ist jetzt Schluss, zumindest in Österreich. Denn die letzte Generation ist, nach eigenen Angaben, am Ende.
Die letzte Generation wollte sicher die Weltrettung. Das steht, glaube ich, außer Zweifel, weil sie stärker polarisiert haben als je zuvor. Also das ist sicher die Bewegung, die am umstrittensten war.
Wir sprechen heute mit dem Standard-Journalisten und Klimaprotestexperten Benedikt Narodoslawski darüber, warum die letzte Generation gerade jetzt ihren Kampf aufgibt und ob die Klimabewegung damit generell am Ende ist. Benedikt Narodoslawski, du schreibst seit kurzem für den Standard über Umweltthemen, Klimathemen und ich freue mich auch, heute auch gleich einen ausgewiesenen Experten und Buchautor zum Thema Klimaproteste hier im Podcast zu Gast zu haben, weil nämlich heute eine der wohl umstrittensten und ich denke auch bekanntesten Klimaprotestorganisationen in Österreich ihr Ende verkündet hat, die letzte Generation. Kannst du uns kurz einen Einblick geben, warum gerade jetzt, wie hat man das begründet?
Ja, also warum gerade jetzt, hat wahrscheinlich schon damit zu tun, dass die Bewegung sich in gewisser Weise totgelaufen hat und es auch nicht mehr so geschafft hat, Neues zu erfinden, das dann wirklich so stark medial berichtet wird. Ich glaube, dass der Einsatz der Klimaaktivistinnen und Aktivisten irrsinnig hoch war und wir haben das auch schon bei anderen Klimabewegungen gesehen, dass es irgendwann der Zenit überschritten ist und dass es dann erlahmt. Und dasselbe dürfte jetzt auch der letzten Generation passiert sein.
Die Protestformen der letzten Generation waren ja einige der extremsten und auch der Gegenwind, den sie gespürt haben. Also verstehe ich das richtig? Ist das alles einfach zu viel geworden für diese Gruppe oder hat es da nochmal einen ganz konkreten Ausschlag gegeben?
Das kann ich grosso modo jetzt nicht sagen. Das, was schon sich abgezeichnet hat in den letzten Monaten, war, dass es Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Bewegung gegeben hat. Das haben auch Gründungsväter und Mütter der Protestbewegung den Rücken gekehrt. Und das war schon ein bisschen Sand im Getriebe. Man hat auch gesehen, dass in Deutschland ja schon vor längerer Zeit die Straßenblockaden eingestellt wurden. Da hat man sich eher gewundert, dass es in Österreich weitergeht. Ja, aber jetzt scheint tatsächlich die Luft draußen zu sein, was aber nicht heißt, dass es nicht weitergeht. Also das kündigen sie ja an, dass der Protest weitergehen soll, aber dass er nicht mehr in der Form der letzten Generation eben passieren wird.
Mhm. Man hat auch ganz konkret angekündigt, dass die Spendenkanäle für die Organisation weiter offen bleiben sollen. Warum das?
Es ist einfach so, dass sehr hohe rechtliche Kosten entstanden sind. Es gibt Schadenersatzforderungen und so weiter und die stecken eigentlich im Dauerprozess. Und die letzte Generation hat da auch um Spenden gebeten, normal, um auch diese bestehenden Prozesse abwickeln zu können. Auch dieser finanzielle Druck dürfte für diese Personen, die ja jetzt nicht unbedingt die Vermögendsten sind, sicher mitgespielt haben. Der Druck ist sicher auch sehr groß gewesen.
Mhm. Das sind ja vor allem auch junge Menschen, teilweise StudentInnen und so weiter.
Genau.
Diese Leute, die da in den letzten Jahren für die letzte Generation auf die Straße gegangen sind, denen kann man viel nachsagen, aber nicht, dass sie nicht für das Thema Klimaschutz brennen würden. Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Kannst du dir wirklich vorstellen, dass die jetzt einfach in die AktivistInnen-Pension gehen und einfach stillhalten?
Das, was wir sehen, ist, dass es immer wieder Situationen gibt, wo sie die Aktivistinnen und Aktivisten wirklich rausnehmen müssen, weil sie sprichwörtlich ausgebrannt sind. Und da glaube ich schon, dass es für manche jetzt zu einer Pause kommen wird. Ich glaube aber, wenn man das Thema des Klimawandels einmal begriffen hat, dann lässt einen das nicht mehr los. Und die ganze Klimabewegung unterliegt ja einer gewissen Dynamik. Es entwickelt sich immer wieder was Neues. Auch die letzte Generation hat es ja nicht immer gegeben, sondern ist ja auch ein Ausfluss von einer anderen Protestbewegung gewesen. Der Lobau bleibt Bewegung. Das heißt, da ist sehr viel Dynamik im Spiel. Und ich gehe mal davon aus, dass nachdem das Thema nicht weggehen wird, werden sicher einige Aktivistinnen und Aktivisten irgendwelche anderen Protestformen finden. Ob das jetzt für alle zutrifft, kann ich jetzt nicht sagen, aber das, was wir sehen, ist, dass die Aktivistinnen und Aktivisten dann vielleicht in andere Formen reingehen, wo sie auch was verändern können. Also gerade bei der Fridays for Future Bewegung hat man das gesehen, da waren einfach Leute dabei, die dann vielleicht den Protest nicht mehr so gespielt haben oder die sie nicht mehr so als Aktivist gesehen haben, aber trotzdem in diesem Klimaschutzthema eine Rolle gespielt haben. Die sind dann in Institutionen gegangen, die sind dann in die Lehre gegangen. Also das ist sehr breit in die Forschung, aber es hat immer so einen Klimaaspekt dabei. Und Klimaschutz ist ja nicht nur Aktivismus, sondern es ist ja sehr, sehr breit, das Thema.
Oder eine Klimaaktivistin ist auch in die Politik gegangen, wenn wir an Lena Schilling denken.
Genau, richtig. Es gibt da Leute, die sie publizistisch betätigen, die in die Medien gehen. Also da ist es wirklich ein sehr breites Feld, wo man sie betätigen kann. Und vielleicht ist es auch in gewisser Weise ein Prozess, den manche jetzt einfach durchmachen, um wirksam zu bleiben und werden.
Benedikt, wenn wir kurz zurückschauen, was waren denn so die bemerkenswertesten, die größten Aktionen, die wirklich die letzte Generation als Protestorganisation ausgemacht haben?
Also dafür, wofür sie natürlich jeder kennt, sind diese ganzen Straßenblockaden, die ja unglaubliche Frequenz gehabt haben. Das ist sicher das, was in Erinnerung bleiben wird, dieser Begriff der Klimakleber. Und das haben sie ja dann auch hochskaliert. Erst jüngst hat es ja auch Flughafenbesetzungen gegeben. Also das sind schon so große Punkte, die sicher in der Klimageschichte dann erwähnt werden. Sehr umstritten waren natürlich diese Attacken auf Kunstwerke, die ja auch die letzte Generation in Österreich gemacht hat, aber die auch im internationalen Trend gelegen sind. Und was man auch beobachten konnte, ist, dass die letzte Generation zum Schluss ein bisschen bunter geworden ist von den Aktionsformen. Man denke da auch an diese Skiabfahrten, wo sie dann im Zielraum Farbe versprüht haben und dann dieses Rennen unterbrochen haben. Also es war schon immer die Frage, wie kann man Medien, sozusagen Medienaufmerksamkeit generieren. Und im kollektiven Bewusstsein werden aber sicher diese Straßenproteste verankert sein.
Was, glaube ich, die meisten Protestformen gemeinsam haben, ist, dass der Gegenwind immer sehr stark war, vor allem natürlich bei den Straßenblockaden, wo dann Menschen im Stau gestanden sind, aber teilweise auch gewalttätig geworden sind in Reaktion auf diese Protestierenden. Es hat auch die große Diskussion gegeben, ob sie denn die letzte Generation der Klimabewegung nicht mehr schaden würde als nutzen mit diesen Aktionen. Warum glaubst du, dass gerade bei dieser Organisation, gerade in dieser Frage, der Gegenwind so extrem stark war?
Weil sie stärker polarisiert haben als je zuvor. Also das ist sicher die Bewegung, die am umstrittensten war. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass die Klimabewegung an sich immer in gewisser Weise auf Provokation gesetzt hat und das ein Erfolgsrezept war. Diese Straßenblockaden hat ja jetzt nicht die letzte Generation erfunden, sondern die hat es ja schon viel früher gegeben. Auch die Klimabewegung hat die genützt. Also Extinction Rebellion hat, ich glaube, 2018 London lahmgelegt mit Straßenblockaden. Auch in Österreich waren Leute von Extinction Rebellion, das ist so ein bisschen die radikalere Schwester von Fridays for Future, Straßenblockaden gemacht. Das, was die letzte Generation da unterscheidet, ist einfach diese Frequenz und dieser ganz starke Fokus auf diese Straßenblockaden. Aber auch wenn wir denken an Fridays for Future, auch damals hat es die Debatte gegeben, dürfen die Kinder überhaupt den Unterricht boykottieren, um fürs Klima auf die Straße zu gehen? Heute rückblickend wirken die ja wie total die unschuldigen Kinder, aber es hat damals genauso Polarisierung gegeben, die ja der Bewegung genutzt hat, weil sie so natürlich auch in die Medien gekommen ist und Aufmerksamkeit erzeugt hat.
Hat dich das als Beobachter überrascht, wenn Menschen dann wirklich aus dem Auto gestiegen sind, die Menschen, die auf der Straße gesessen sind, weggezerrt haben, teilweise geschlagen haben, teilweise Chemikalien ins Gesicht gesprüht haben?
Also, was ich verstanden habe, ist, dass die Bewegung sehr starke Gefühle hervorruft, weil niemand steht gern im Stau. Dass es natürlich zu Ausschreitungen oder Überschreitungen gekommen ist, war natürlich eine Katastrophe. Aber wir sehen auch im Hintergrund, dass es auch politisch so war, dass diese Gruppe sehr stark angefeindet worden ist. Also da ist von Klimaterroristen die Rede gewesen seitens der FPÖ und der Dominik Knepp, der Vizebürgermeister von Wien, hat irgendwie ein Bild einmal gepostet, wo jemand auf die Klimakleber uriniert. Also so Häme einfach massiv, auch die ÖVP, die versucht hat zu kriminalisieren, immer wieder diesen Druck aufgebaut hat. Also da hat schon auch die politische oder politmediale Sphäre ein bisschen dazu geführt, dass es aufgeheizt war, diese Stimmung. Dass die Leute Emotionen verbinden mit der letzten Generation, ist aber immer auch ein bisschen der Sinn von der letzten Generation gewesen oder der Hauptzweck eigentlich. Es ist immer darum gegangen, Aufmerksamkeit zu generieren.
Es hat ja auch Diskussionen gegeben, ob es strengere Strafen für Klimaaktivistinnen braucht. De facto sind, wie du schon angesprochen hast, ja auch viele von denen dann in Untersuchungshaft im Gefängnis gelandet zwischendurch.
Ja, genau. Also der Einsatz von denen war einfach massiv. Und das war ja teilweise von den Aktivistinnen und Aktivisten schon fast so ein Spiel. Also die haben ja mehr oder weniger schon in den Justizzentren dann übernachtet, sozusagen, wenn ich das einmal ausdrücken darf. Also das war schon ein unglaublicher Einsatz, den die da gegeben haben.
Eine ganz kleine Anekdote aus dem journalistischen Alltag. Manchmal fragt man dann solche Gruppen auch an um Statements und so weiter. Und da kommen dann auch schon mal Nachrichten zurück wie, ich kann gerade nicht reden, bin gerade in Untersuchungshaft, ich melde mich dann.
Genau, ja.
Das Interessante an diesen Demonstrationsformen ist ja, dass sie die Gemüter sehr erregen, was auch der Sinn dahinter ist, eben Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber dass dann am Ende eben nur über diese Blockaden, über die Farbe auf den Klimt-Gemälden oder whatever gesprochen wird, wo es dann immer heißt, eigentlich geht es doch um konkrete Forderungen. Es geht nicht um die Aktionen, es geht um Forderungen, die das Klima betreffen. Was wollte denn die letzte Generation am Ende des Tages eigentlich wirklich?
Ja, die letzte Generation wollte sicher die Weltrettung. Das steht, glaube ich, außer Zweifel. Die Krux an der Geschichte ist ja immer nur, wie kommst du überhaupt in diesen News-Cycle rein? Wie schaffst du es, diese Mauern zu durchbrechen? Weil wir Journalistinnen und Journalisten, wir müssen auswählen aus einer Fülle an Informationen. Und wenn das gewisse Nachrichtenkriterien nicht erfüllt, berücksichtigen wir es halt auch nicht, weil wir wissen ungefähr, wie unser Publikum tickt und wir wollen ja nicht, dass die Leute weiterklicken, weiter scrollen, weiter blättern oder wie immer. Von dem her haben sie dieses Vehikel des Protests natürlich auch gebraucht, um ihre Botschaften anzubringen. Ihre Protestformen waren aber natürlich dann so radikal, dass diese Geschichte im Vordergrund gestanden ist. Ich würde aber bezweifeln, dass dieses Klimathema überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also wenn eine der führenden Figuren dieser Bewegung, die Martha Krumbeck, die also eine Gründungsfigur der letzten Generation ist, dann in der ZIP 2 in der Diskussion ist. Ich glaube, das war damals mit der Claudia Plakholm, der Staatssekretärin, der Jugendstaatssekretärin.
Ich bin der Meinung, dass es nicht nur völlig daneben ist, sondern auch auf vielen Ebenen respektlos. Respektlos den Menschen gegenüber, die tagtäglich in der Früh in die Arbeit fahren.
Wissen Sie, was respektlos ist, Frau Plakholm? Wenn man jungen Menschen sagt, eure Zukunft ist uns wichtig. Und dann einfach weiter wurschtelt wie bisher, als wäre nichts gewesen, wenn man die Welt in eine Klimakatastrophe schlittern lässt.
Dann sprechen die natürlich auch darüber, warum es nicht möglich ist, die Hauptforderung 100 km/h auf der Autobahn durchzusetzen. Und die Plakholm muss darauf antworten. Also das war schon so, dass das nicht völlig nur die Protestform war, sondern die Inhalte sind schon durchgesickert. Das war ja in gewisser Weise das Bestechende an der letzten Generation, dass ihre Hauptforderung eigentlich lächerlich war. Also 130 km/h auf der Autobahn oder 100 km/h auf der Autobahn ist einfach, es kostet eigentlich nichts. Die Wissenschaft sagt, es ist wirksam und es ist gesundheitsfördernd, es ist sicherer und es ist sozusagen, es ist einfach eine gescheite Maßnahme, die man sofort umsetzen kann. Und wenn du an den Punkt kommst, dass du die Politik mit einer sehr einfachen Maßnahme challengest, muss er sich halt auch die große Frage gefallen lassen, wie haltet ihr es wirklich mit dem Klima? Wie ernst nehmt ihr das? Und wenn dann auch, wir haben jetzt die Hitzewellen erlebt in Österreich, in Wien, da bekommt es dann schon eine ganz andere Bedeutung, wenn man dann das Gefühl hat, okay, nicht einmal diese 30 km/h ist es dann wert, zu reduzieren auf der Autobahn, wo 100 ja eh so schnell ist, wie das schnellste lebende Säugetier laufen kann. Also das ist sozusagen schon irgendwie eine grundsätzliche Frage, die sich an einer sehr kleinen Forderung spießt, die aber nicht erfüllt wird.
Wie ist denn dann dein Zwischenfazit jetzt zum offiziellen Ende der letzten Generation? Würdest du sagen, hat sie was erreicht mit diesen radikalen Protestformen? Hat sie mehr erreicht als andere Protestorganisationen, die eben wie Fridays for Future friedlich protestieren gehen, oder ist sie gescheitert?
Das ist im Rückblick sicher leichter zu sagen, und da meine ich jetzt wirklich den großen Rückblick. Ich glaube, dass man in 10, 20 Jahren anders auf diese Bewegung schauen wird als heute. So wie es auch bei der Bürgerrechtsbewegung in den USA war, der Martin Luther King war total umstritten zu seiner Zeit und auch innerhalb der Bürgerrechtsbewegung umstritten, und heute wird er als Held gefeiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation irgendwann einmal Heldenstatus bekommen, aber was ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass die historische Bewertung wahrscheinlich anders ausfällt als die heutige Bewertung. Das, was sie sicher erreicht haben, ist, dass sie das Thema trotz riesiger Krisen wie Pandemie, Russland, Ukraine-Konflikt, Inflation, all das war mehr oder weniger erdrückend für jedes Thema, und sie haben es geschafft, das Klimathema immer wieder auf die Agenda zu bringen und dieses Thema auch nicht loszulassen. Ich glaube, das kann man heute schon sagen, dass sie da mit dem Punkt sicher Erfolg gehabt haben. Unterm Strich kann ich es aber heute noch nicht sagen, ob sie der Klimabewegung geschadet haben. Was ich nur sehe, ist, zu dem Zeitpunkt, wo Fridays for Future mehr oder weniger am Boden gelegen ist und keine Kraft mehr gehabt hat, war die letzte Generation da und hat eine neue Kraft entwickelt.
Jetzt liegt die letzte Generation am Boden. Was passiert jetzt? Ist die Klimabewegung jetzt überhaupt am Ende in Österreich?
Ja, Prognosen sind immer schwer, wenn sie die Zukunft betreffen, aber das, was wir immer wieder gesehen haben, ist, dass sich diese Klimabewegung sehr dynamisch entwickelt, und es gibt immer so eine Konjunktur und dann wieder eine Flaute. Ich bin mir sicher, dass der Klimaprotest insgesamt nicht abebben wird. Wir müssen aber auch sehen, dass sehr viel schon in Bewegung geraten ist und wir nicht mehr an dem Punkt sind, wo einmal irgendwer den ersten Stein ins Rollen bringen muss, sondern der rollt bereits. Und wenn man sich jetzt in einem anderen Bild das vorstellt, das ist jetzt einmal ein Schneeball, der wird immer dicker und breiter, weil die große Politik hat da schon riesige Hebel umgelegt, schon in der ersten Welle. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Emissionen auf einem Höchststand sind, immer weiter raufgehen und es immer heißer wird. Das heißt, wir sind in einer sehr dynamischen Situation, wo man nicht sagen kann, wir haben das Problem gelöst, aber wir können schon sagen, es ist im Fluss und es ist ein großer Teil schon einmal geschafft, weil in einer ganzen Generation dieses Klimathema einfach auch ein wahlentscheidendes Motiv geworden ist und bleiben wird. Und die Generationen, die jetzt hinterherkommen, bin ich ziemlich davon überzeugt, dass das nicht weniger wird, sondern mit der fortschreitenden Erderhitzung wird es eher mehr werden.
Der Schneeball ist im Rollen. Das ist vielleicht die optimistische Perspektive auf das Ganze. Man könnte auch entgegenhalten, in letzter Zeit sieht man bei immer mehr Wahlen, bei den Wahlergebnissen Rückschritte, was den Klimaschutz angeht. Ich denke an die EU-Wahl vor 5 Jahren, wo danach das Klimathema das bestimmende Motiv war, auch in der Politik der Green Deal. Jetzt klingt das alles sehr viel zurückhaltender, wenn man der neuen EU-Kommission zuhört. Glaubst du wirklich, dass auch die Spitzenpolitik das Thema noch ernst nimmt? Und vielleicht anders gefragt, was droht uns denn, wenn dieses Thema jetzt auch in der Politik doch wieder abebbt und vielleicht aus der Wahrnehmung verschwindet?
Ich glaube, dass es eine gewisse Pendelbewegung gibt. Ich glaube zum Beispiel, dass ohne den Donald Trump die Klimabewegung wahrscheinlich nie so stark werden hätte können, weil der Donald Trump damals als Präsident einfach diese Komplettignoranz in der Klimathematik verkörpert hat. Und einer seiner ersten Aktionen oder seine erste Aktion war ja, aus dem Pariser Klimavertrag auszutreten. Und diese Protesthaltung hat dann wieder sozusagen das Pendel in die andere Richtung schwingen lassen. Jetzt glaube ich, dass du recht hast, dass es bei Weitem nicht mehr dort ist, wo wir vor 5 Jahren gewesen sind, wo die Proteste, die ja vorher nie so da waren, also die Proteste fürs Klima, die Fridays for Future-Bewegung am Höhepunkt war, da haben wir einfach gesehen, das schlägt sich massiv auf die Politik nieder und das schlägt sich in den Wahlergebnissen vor allem nieder. Jetzt sind wir in der Phase, wo einiges in Umsetzung ist und jetzt da die Widerstände größer werden, weil auch Interessensgruppen merken, es geht jetzt ums Eingemachte und da natürlich wieder das zurückschwingt. Aber das, was ich bin ja schon länger an dem Thema dran und sehe eben, dass es einfach eine wirkliche Flaute gegeben hat über Jahrzehnte hinweg. Das heißt, dass wir jetzt über das Klima reden und dass das ein wichtiger Bestandteil ist und dass überhaupt irgendjemanden interessiert, ob es jetzt weniger Klimapolitik gegeben hat, ist ja, so zynisch das klingen mag, ein sehr gutes Zeichen, weil vorher hat es gar keine Klimapolitik faktisch gegeben und in Österreich sind die Emissionen einfach nicht runtergegangen und jetzt sehen wir zumindest einmal den Trend nach unten und wir sehen riesige Entwicklungen wie dieser Solarboost in China, der ein Gamechanger sein könnte und wir sehen einfach ganz große, im Kleinen wie im Großen, Entwicklungen, die global stattfinden und von dem her bin ich jetzt nicht komplett pessimistisch, auch nicht so pessimistisch wie die letzte Generation, die gesagt hat, die Politik war ignorant, sondern in Wirklichkeit ist sehr viel passiert. Man muss nur immer bedenken, dass die setzen sich natürlich mit ihrem Leib und Leben da vor Autos und riskieren damit natürlich ihre eigene Gesundheit. Und ja, also das ist natürlich ein unglaubliches Opfer, das die bringen und sehen nicht am nächsten Tag, dass dann das Gesetz entsteht. Aber so funktioniert Politik halt auch nicht. Politik ist das Bohren harter Bretter und wir sehen nach und nach die Erfolge. Ich kann jeden verstehen, dass sie da so reinkniet wie die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation. Andererseits sehe ich halt auch, dass da die Löcher in den Brettern mittlerweile schon existieren und immer mehr Löcher gebohrt werden. Und von dem her würde ich jetzt eher zum Mut raten, es bewegt sich was und es ist gut.
Die letzte Generation ist am Ende. Auch ein Satz, der mehrere Interpretationsmöglichkeiten hat. Benedikt Narodoslawski, vielen Dank für die Einschätzung heute.
Danke dir.
Falls Sie noch mehr über die Hintergründe der Klimaproteste erfahren wollen, dann haben meine KollegInnen in unserem Investigativ-Podcast Inside Austria schon vor rund einem Jahr gefragt, ob die letzte Generation scheitert. Sie haben sich dafür auch Klimaproteste persönlich angeschaut und etwa mit der bekannten Aktivistin Anja Windel gesprochen.
Wenn es jetzt auf Individualebene geht, wenn ich als deutsche Nutte bezeichnet werde, dann muss ich sagen, da ist man ein bisschen dran vorbei. Oder auch wenn ich mich mal wieder durchficken lassen würde, dann wäre es gerettet. Ja, glaube ich auch, dass die Klimakatastrophe dann ihr Ende gefunden hat.
Inside Austria findet es überall, wo es Podcasts gibt. Und ich verlinke die Folge auch nochmal in den Shownotes. Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem darüber, wie schlimm denn nun dieser Börsencrash war, der gestern am Montag angefangen hat. Und darüber, wer Kamala Harris' Vizepräsident werden soll. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann können Sie das, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Alle Infos dazu gibt's auf abo.derstandard.at. Jetzt dranbleiben, es geht gleich weiter. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, gestern am Montag sind die Finanzmärkte auf der ganzen Welt in massive Turbulenzen gekommen. Konkret hat der japanische Aktienindex Nikkei seinen größten Crash seit dem berüchtigten Schwarzen Montag im Jahr 1987 erlebt. Das hat dann Börsen auf der ganzen Welt mitgerissen, sowohl in Europa als auch in den USA gab es ein Minus in verschiedenem Ausmaß. Die USA dürften auch der Ursprung dieser Probleme sein, denn dort läuft es unter anderem für große Tech-Firmen wie Apple, Amazon oder Tesla gerade nicht so gut wie lange erwartet. Mittlerweile haben sich die Börsen wieder etwas beruhigt. Nach einem 12% Minus hat der Nikkei wieder ein 10% Plus hingelegt. Turbulent dürfte es auf den Finanzmärkten aber noch etwas länger bleiben. Zweitens, Kamala Harris hat ihren sogenannten Running Mate und potenziellen Vizepräsidenten heute vorgestellt nach langer Suche. Es wird Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota. Er gilt als beliebter Politiker und soll auch den aktuellen Spruch der Demokraten mitgeprägt haben, bei dem sie Donald Trump, den republikanischen Kandidaten, als weird bezeichnen. Walz soll nun im Zusammenspiel mit Kamala Harris vor allem auch die Midwest-Staaten, die Swing States und auch bisherige WählerInnen der Republikaner ansprechen. Die Kandidatur von Kamala Harris wird immer fixer. Mittlerweile haben in einem Online-Voting schon 99% der demokratischen Parteimitglieder für sie als Kandidatin gestimmt. Wohl auch deswegen, weil es keine Gegenkandidatur gab. Und drittens, gestern am Montag hat die NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger die diesjährigen Sommergespräche im ORF eröffnet. Dieses Mal lädt Moderator Martin Thür an den schönen Traunsee. Man hat gemerkt, Meinl-Reisinger will in der nächsten österreichischen Regierung mitarbeiten. Und dass das nur mit zwei von ihr bisher stark kritisierten Parteien möglich ist, nämlich ÖVP und SPÖ, das stört die NEOS-Chefin anscheinend nicht so. Sie sagt, es würde eine neue, frische Kraft in der Regierung brauchen. Was ihr Lieblingsthema Bildung angeht, lobte Meinl-Reisinger wenig überraschend die Arbeit des pinken Bildungsstadtrats in Wien, Christoph Wiederkehr, während Moderator Thür auf die vielen Probleme in Wiener Schulen hingewiesen hat, unter anderem was Deutschkenntnisse angeht. Am Ende gehen die beiden lachend auseinander, wohl auch froh, dass sie die vielen Wespenangriffe am Traunsee überlebt haben. Weiter geht's am kommenden Montag im ORF mit Grünen-Chef Werner Kogler und auf Puls 4 spricht heute am Dienstagabend SPÖ-Chef Andreas Babler im Interview. Die besten Analysen und alles, was Sie über die österreichische Innenpolitik wissen müssen, können Sie immer auf derstandard.at online nachlesen. Wenn Sie Zeit für einen weiteren Standard-Podcast haben, dann können Sie zum Beispiel in unseren Finanzpodcast Lohnt sich das reinhören. Da geht es aktuell um die Frage, ob es sich lohnt, einen zweiten Job anzunehmen, warum immer mehr Menschen das tun müssen und welche Probleme dadurch auch entstehen können. Lohnt sich das finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Feedback, Anregungen oder alles, was Sie uns sonst sagen müssen, können Sie gerne an podcast@derstandard.at schicken. In diesem Podcast haben Sie Audiozitate gehört von Euronews, dem ZDF und dem ORF. Die Inside Austria-Folge, aus der Sie ganz kurz einen Ausschnitt gehört haben, haben meine Kolleginnen Antonia Raut und Regina Steffens gestaltet. Und an dieser heutigen Folge vom Thema des Tages haben meine Kolleginnen Scholt Wilhelm und Margit Ernhöfer mitgearbeitet. Mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.